übergehen zu einem Referat und ich begrüße hier jetzt Rolf Fürst. Rolf Fürst ist Mitglied der Kommunistischen Arbeiter Gruppe Kommunistische Arbeiterzeitung, schreibt auch gelegentlich oder häufiger in der Kommunistischen Arbeiterzeitung zu ökonomischen Themen, zuletzt zum Beispiel zu BlackRock oder Industrie 4.0. Rolf Fürst ist regelmäßiger Referent auf diesen Konferenzen, regelmäßig zu dem Thema die aktuelle ökonomische Lage. Diesmal hat das Referat einen etwas längeren Titel: Der Krieg kommt nicht von den Waffen, die aktuelle ökonomische Lage. So, dann würde ich sagen, Rolf, fang an. Sagt er schon, oder? Ja.
Okay, dann mache ich auch erstmal den Mikrofontest. Kann man mich überall gut verstehen? Schön. Ja, dann erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich dieses Referat hier heute halten darf. Als Titel ist gewählt: Der Krieg kommt nicht von den Waffen. Das heißt, das ist ja der Anlass hier wieder mal über die Ökonomie zu sprechen. Und ich beginne. Jawohl. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung am Sonntag, also die Frankfurter Allgemeine, hat sich letztens wieder mal überlegt, Clausewitz zu zitieren. Das ist ja ein doch immer wieder wichtiger Fundus für diese ganze Fragestellung. Und schreibt: Besser als mit irgendeiner Kunst ließe er, der Krieg, sich mit dem Handel vergleichen, der auch ein Konflikt menschlicher Interessen und Tätigkeiten ist. Und viel näher steht ihm wiederum die Politik, die ihrerseits wieder als eine Art Handel in größerem Maßstab angesehen werden kann. Hier wird also der Zusammenhang, auf den ich auch abziele, deutlich von der bürgerlichen Seite unterstrichen. Und weiter, der Krieg als die Fortsetzung des politischen Verkehrs mit Einmischung anderer Mittel sollte gerade den Primat der Politik hervorheben, den Krieg zu einem bloßen Mittel degradieren, genauer gesagt definiert nach Clausewitz die Regierung die Zwecke des Krieges, während über die Mittel im Krieg die Generäle zu befinden haben. Also der Krieg, so Clausewitz, habe freilich seine eigene Grammatik, aber nicht seine eigene Logik. Also die Logik kommt insbesondere aus den ökonomischen Widersprüchen und das ist jetzt der Versuch hier, die aktuelle Situation diesbezüglich natürlich vor allen Dingen auf den deutschen Imperialismus bezogen darzulegen. Erster Abschnitt ist die allgemeine Tendenz, abgeleitet aus der fraglos unvollkommenen Kennzahl Bruttoinlandsprodukt, der, ich gucke gerade, ein Genosse hat immer das intensiv kritisiert, der ist aber gerade nicht da. Also es ist klar, das Bruttoinlandsprodukt ist nach wie vor eine unzureichende Kennzahl, aber sie gibt aus meiner Sicht durchaus die Tendenz der Situation wider. Und wir haben momentan auch nichts Besseres. Ich bin sozusagen ehrenamtlich tätig. Das heißt, und ich alleine könnte auch gar nichts anderes machen. Wir haben also im Moment keine großen Institute oder sonstigen Möglichkeiten zur Verfügung, die ökonomische Lage exakter oder noch durch andere Quellen zu belegen. Insofern bleibt es vorläufig dabei, aus meiner Sicht trotzdem auch zutreffend, weil die Tendenz eben wird auch durch die bürgerliche Kennzahl Bruttoinlandsprodukt abgebildet. Und der zweite Abschnitt, den ich dann, oder der zweite Punkt in dem ersten Abschnitt wäre dann der Export und Import. Da ist ja sehr viel diskutiert worden über die Relation einerseits mit China, immer wieder das Thema, und auch mit den USA. Wobei ich gleich dazu sage, die Frage von Zöllen im Hinblick auf Konflikt mit der USA wird nicht nennenswert hier in meinem Vortrag behandelt. Das ist abgesprochen, dass das heute Abend stärker Jörg Kronauer mit zum Ausdruck bringen wird. Man kann es so und so machen. Wir haben uns besprochen und so ist es jetzt erstmal geregelt worden, sozusagen. Also, wenn ihr das hier vermisst, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Es kommt heute Abend auf jeden Fall mit dazu. So, das Bruttoinlandsprodukt entwickelt sich bezogen auf die Ökonomie in Deutschland seit 2017 relativ stagnierend. Hier, das ist sozusagen die Corona-Delle nach unten. Die kann man als Ausnahme in gewisser Hinsicht vernachlässigen. Aber ansonsten ist jetzt über einen Zeitraum von mittlerweile 8 Jahren, bis dahin war sozusagen 2017 der höchste Wert, der sozusagen in dieser Betrachtung gemessen wurde. Und seitdem ist es eine Stagnation. 0,9% ist also sozusagen nichts für diesen Zeitraum. Und das ist für die BRD schon eine einmalige und eine langjährige Stagnation, ist also sozusagen schon bemerkenswert und würde weil innerhalb dieses ökonomischen Systems ist Stillstand immer Rückschritt. Das heißt, wenn es einen Stillstand gibt über so einen langen Zeitraum, ist das Ausdruck von Krise. Das ist schon soweit erstmal unstrittig. Also wir haben eine krisenhafte Situation, die über lange Jahre jetzt schon währt. Der Betrachtung des Vorjahres nochmal im Einzelnen sieht man, dass das Ganze auch noch gestützt wird, vor allen Dingen durch den staatlichen Konsum. Staatskonsum ist unter anderem auch Rüstung, aber nicht nur. Also auch, weiß ich, Infrastruktur und so weiter, die ausgebaut oder mal zur Abwechslung erneuert wird, würde auch in den Staatskonsum mit reinfallen. Da haben wir einen Plus von 3,5%. Das ist sozusagen noch der Sektor gewesen, der das Ganze am meisten gestützt hat. Die Investitionen, also die sogenannten privaten oder gewerblichen Investitionen, sind mit minus 2,8% rückläufig. Das heißt, es ist schon so, dass auf der Kapitalseite vergleichsweise weniger investiert wird im Inland und der Privatkonsum stagniert auch. Das brauche ich sicherlich nicht weiter hier erläutern. Setzt man das Ganze jetzt ins Verhältnis zu den anderen imperialistischen beziehungsweise ökonomischen Hauptländern, ich habe jetzt mal beide Gruppen hier dazu genommen, im Verhältnis seit Corona, wenn man das als Punkt nimmt, also etwa 5 Jahre, dann ist auch hier China ökonomisch in der Entwicklung wieder mal an der Spitze mit plus 25,9, also etwa ein Viertel. Auch die USA ist seitdem stärker gewachsen und verschiedene andere Länder, man sieht es hier, Italien, Frankreich, haben alle etwas höhere, auch keine berauschenden sozusagen Wachstumsraten, aber doch höhere mit 3 oder 4%. Und selbst Japan ist mit 1,4% in den letzten 5 Jahren insgesamt noch höher als eben Deutschland mit 0,3. Also auch im Verhältnis und im Vergleich zu den anderen Ländern ist eine Krisenhaftigkeit zu erkennen. Was sind dazu jetzt einzelne Aspekte? Da wäre natürlich jetzt der, oder ist aus meiner Sicht der Import und Export mit China zu berücksichtigen. Es ist hier dargestellt seit 2010 der Warenexport und der Warenimport nach China beziehungsweise aus China. Blau ist immer der Export nach China, rot ist der Import. Und man sieht über einen längeren Zeitraum von etwa 10 Jahren, dass immer mehr Waren aus China nach Deutschland exportiert wurden als umgekehrt oder importiert, je nachdem, welche Seite man jetzt betrachtet. Und dann in 2021 sich das stark verändert. Das heißt, der Anteil der Import aus China gegenüber dem Export deutlich ansteigt, bis in 2022 fast 90 Milliarden. Da spielte, also das werden Werte in Milliarden Euro, da spielte natürlich die Energiepreisentwicklung eine größere Rolle, aber auch in 2023, wo sich das in Anführungsstrichen etwas beruhigt hat, ist es immer noch so, dass wesentlich mehr importiert wird als exportiert. Rund 60 Milliarden ist dann das sogenannte Handelsdefizit mit China und das ist in der Betrachtung der letzten Jahre dann schon in der Größenordnung neu. Das war bis vor einigen Jahren eben, wie gesagt, es gab immer ein gewisses Defizit, aber nicht so groß. Was sind das für Güter, die hauptsächlich aus China importiert werden? Einmal elektrotechnische Dinge, also Datenverarbeitung, elektrische und optische Erzeugnisse oder auch Ausrüstung, also Produktionsgüter. Weniger, bis jetzt jedenfalls, Maschinen und chemische Erzeugnisse oder auch Kfz. Da ist es sozusagen China immer noch kein großer Importeur, aber auch da, ich komme dann gleich noch darauf zurück, steigt der Anteil entsprechend an. Warum ist also dieses Defizit mit China oder warum ist es so stark gewachsen in den letzten Jahren? Einerseits braucht China weniger Import von Maschinen und sonstigen Produktionsmitteln. Also in der Vergangenheit war es so, dass der deutsche Maschinenbau exportiert hat nach China und da ist sozusagen immer weniger, weil das Know-how und die Fähigkeiten in China selber immer stärker geworden sind, immer größer gewachsen, sodass sie nicht mehr darauf angewiesen waren, Maschinen zu importieren, weil sie zunehmend selbst die Maschinen entwickeln können. Gleichzeitig exportiert China zunehmend komplexere und damit auch werthaltigere, also teurere Produkte. Wenn man es vereinfacht ausdrücken will, Smartphones statt Plastikspielzeug oder Computer statt T-Shirts. Also vor 20 Jahren war das, was an Waren aus China kam, schon noch deutlich anders, als das heute der Fall ist. Es gibt also immer weniger, was in China nur zusammengebaut wird, wenn man es so ausdrücken will. Die Dinge werden eben wertiger und das drückt sich natürlich in einem Euro-Wert entsprechend aus. Und ein Aspekt ist aber auch, das deutsche Kapital exportiert mehr Kapital und lässt in China produzieren. Also produziert in China für den chinesischen Markt und natürlich auch für den Export nochmal wieder von dort. Das heißt, was in China produziert wird, brauche ich natürlich nicht von Deutschland nach China zu exportieren. Das verändert also entsprechend die Statistik. Und das ist ein weiterer Aspekt, der ganz klar zu beobachten ist. In der Erweiterung der Situation mit China ist hier noch eine Statistik angeführt für die Entwicklung im EU-Markt. Also die Importe innerhalb der EU ohne Deutschland. Also wenn etwas nach Deutschland importiert wird, ist das hier rausgerechnet. Das heißt, die anderen EU-Länder, was ja nach wie vor der größte Absatzmarkt für die deutschen Warenexporte ist. Ergibt sich eine Veränderung über hier in der Statistik war das von 2012 bis 2024. Ist der Anteil aus Deutschland exportierter Waren zurückgegangen? Er ist immer noch klar größer als in China, der Anteil chinesischer Hersteller, aber die Relation verschiebt sich oder die Verhältnisse verändern sich. Das mag im Moment noch leicht erscheinen, wenn man jetzt meinetwegen den Maschinenbau nimmt. 30% war der Anteil 2012, also Maschinen, die in andere EU-Länder exportiert wurden, in der EU importiert. Wie gesagt, es ist immer die Frage, welchen Blickwinkel man gerade einnimmt. Waren das 30%, jetzt sind es noch 28. Das hört sich jetzt erstmal nicht viel an, ist aber schon eben fast ein Zehntel. Und umgekehrt, der Anteil Chinas war 7%, ist jetzt 10. So, das ist aber trotzdem ja fast schon die Hälfte mehr als eben vor 12 Jahren. Das heißt, die Entwicklung, die Tendenz ist auch in den, und das sind ja die klassischen Bereiche, die hier genannt sind, der deutschen Industrie, Maschinenbau, Chemie und Kfz sind die drei stärksten Sektoren. Und in diesen Sektoren geht auch der Anteil auf dem Hauptexportmarkt der EU verloren oder wird kleiner. Er ist natürlich nach wie vor stärker als der chinesische, das schon, aber die Relationen kommen sozusagen in Teilen ins Rutschen. Das ist quasi hier meine Aussage. Auf der anderen Seite haben wir die Frage der Relation mit dem Export von Waren in die USA. Ach so, bis jetzt rede ich nur über Warenexport. Auf den Kapitalexport komme ich am Schluss noch, damit das klar ist, wie das gemeint ist. So, das größte Zielland der Warenexporte war im letzten Jahr die USA. Das ist, glaube ich, auch durch die Medien in den letzten Monaten oftmals benannt worden. Der Gesamtwarenwert waren 161 Milliarden Euro. Dahinter als zweites Land war Frankreich, 120 Milliarden. Das ist schon eine ganze Menge. Und andersherum war es eben deutlich weniger. Das ist ja das, was jetzt auch immer benannt wurde. Das heißt, der Überschuss zwischen Export und Import mit den USA war etwa 70 Milliarden Euro Warenwert. Das ist schon, ja, wie gesagt, eine ganze Menge. Und das ist ja auch das, was von Seiten der USA und ihrer Politik angegriffen wird. Auf der anderen Seite, im Vergleich ist also das Defizit Deutschlands mit China 66 Milliarden, also ähnlich groß. Das sind also die beiden Länder, wo sozusagen das Verhältnis von Import und Export bei den Waren am extremsten auseinandergeht. Bei der USA auf der Seite sozusagen mit dem Überschuss. Und auf der Seite mit China, mit dem Minus oder der Unterdeckung. Alle anderen Länder sozusagen bewegen sich dazwischen. Gleichwohl muss man dazu berücksichtigen, der Export in die USA ist bedeutsam und er spielt im Moment auch, wie gesagt, politisch eine große Rolle, aber immer noch 50% aller Warenexporte aus Deutschland gehen in die EU-Länder. Also das ist nach wie vor der größte Markt. Ich weise darauf hin, damit man sozusagen die Relationen dabei nicht verliert. Wenn das zwar, ich will das nicht kleinreden, was da jetzt sozusagen im Moment das Hauptthema ist, aber es ist von den Fakten her, von dem Volumen her trotzdem geringer. Also die Exporte in die EU machen etwa das Fünffache von dem, was die USA betrifft. Ja, klar sind die USA, sind die EU natürlich wesentlich mehr Länder, aber wenn man es ökonomisch in der Summe betrachtet, ist sozusagen die Ökonomie der gesamten EU und die Ökonomie der USA in etwa gleich, ganz grob gesprochen. Beispielsweise ist die Summe der Exporte nach Belgien, Spanien und der Tschechischen Republik, was jetzt nicht die absolut größten ökonomischen Länder sind, ungefähr so wie das Volumen, was die USA betrifft. Also einfach in Relation gesetzt jetzt mal. Oder andersherum, die Exporte in die USA sind ungefähr so viel wie in China, nach China und Großbritannien. Das wäre jetzt zur Einordnung der gesamtökonomischen Lage und der Frage eben von, die aktuell steht, von Warenexporten und Importen und damit eben verbunden natürlich auch die Zollfrage, die, wie gesagt, jetzt noch in der weiteren Betrachtung ausgelagert ist auf heute Abend. Ich komme zum zweiten Abschnitt. Wie ist die Lage bei der Erwerbslosigkeit? Da gibt es natürlich deutliche Zusammenhänge zu der Situation. Wenn wir sagen, die industrielle Entwicklung insbesondere stagniert oder geht zurück, dann wirkt sich das spezifisch auch auf die Erwerbslosigkeit aus. Insgesamt ist bei der Erwerbslosigkeit sozusagen ja noch ein bisschen die Situation, dass relativ viele, also mehr Menschen in Rente gehen, als junge Menschen neu auf den Arbeitsmarkt hinzukommen. Das ist ein gegenläufiger Effekt, der sozusagen die Erwerbslosigkeit tendenziell etwas mindert. Aber in der Summe ist natürlich die Frage der Industrie da auch jetzt schon klar erkennbar. In den einzelnen Fakten haben wir eine Erhöhung der Erwerbslosigkeit. Die Daten sind von März. März 2025, Erhöhung der Erwerbslosigkeit um annähernd 200.000 Personen zum jeweiligen Vorjahresmonat, also dem März 2024. Die sozialversicherungspflichtigen Stellen haben sich in der gleichen Zeit trotzdem erhöht um etwa 50.000, das ist aber sehr geringfügig, gemessen an der Gesamtgruppe. Dabei ist der Zuwachs vor allen Dingen in den Bereichen Gesundheit, Pflege, öffentliche Verwaltung, Erziehung, Unterricht, also nicht industriellen Bereichen. Bei der Industrie, dem Bau oder auch der Leiharbeit, die ja ganz maßgeblich ein Teil der Industrie letztendlich ist, sind ungefähr die gibt es einen Rückgang von 335.000 Arbeitsplätzen. Also die Daten sind alle von der Bundesagentur für Arbeit. Also mit denen ist natürlich auch eine Quelle, die nicht direkt unsere ist, aber Tendenzen werden, denke ich, trotzdem korrekt abgebildet. Also Man kann die Tendenzen ausreichend erkennen, auch an diesen Daten. Die Gruppe, es wird ja immer aufgegliedert in der Gruppe sozusagen mit deutscher Staatsangehörigkeit und ohne. Da ist es natürlich regelmäßig erstmal so ganz klar erkennbar, dass die Arbeitslosigkeit bei der Gruppe ohne deutschen Pass dreimal höher ist etwa als bei den Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit. Jetzt ist aber hier im Moment erstmal die Erscheinung, dass, und das hängt mit der industriellen Entwicklung zusammen, dass in der Gruppe mit der deutscher Staatsangehörigkeit die Erwerbslosigkeit angestiegen ist. Das hat war jahrelang sozusagen eine umgekehrte Entwicklung. Jetzt hat sich das erstmals umgedreht und das ist ganz eindeutig im Verhältnis, also im Zusammenhang mit der industriellen Entwicklung. Ich komme gleich da noch drauf zurück oder noch mal etwas näher. Auf der anderen Seite haben die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung durch Kollegen ohne deutsche Staatsbürgerschaft sich erhöht. 78.000 aus der Ukraine, 91.000 aus den klassischen Asylherkunftsländern. Das ist keine Definition von mir natürlich, sondern von der Bundesagentur. Die beschreibt das so. Die meint damit Syrien, Afghanistan insbesondere und Westbalkan. Die weisen das separat entsprechend aus. Aus der EU und der Schweiz ist die Anzahl zurückgegangen. Dann gibt es noch 108.000, die werden nicht näher aufgegliedert. Aber gut, der Fakt ist eben, und das liegt an der Entwicklung bei den Arbeitsplätzen, also weniger Industrie, mehr Gesundheit, Pflege und anderes, Erziehung, das wirkt sich hier ganz klar schon aus. Es gibt mehr Teilzeit, weniger Vollzeit. Das passt sozusagen natürlich auch, weil eine sozialversicherungspflichtige Stelle heißt ja nicht, dass es eine Vollzeitstelle ist. Also die kann natürlich auch 15 Stunden oder so sein. Also dass hier mehr Teilzeit jetzt zu erkennen ist, statistisch hat ganz klar mit dieser Entwicklung der Branchen, die ich beschrieben habe, zu tun. Die Erwerbslosigkeit steigt stärker bei Männern. Auch das passt zu dieser Entwicklung. Und die Kurzarbeit außerdem steigt spürbar an. Das hatten wir schon gesagt. Die Erwerbslosigkeit steigt bei deutscher Staatsangehörigkeit. Und die Erwerbslosigkeit steigt interessanterweise, auch das war jahrelang anders, in Bayern und Baden-Württemberg etwas stärker an. Und auch das hängt mit dem Rückgang der industriellen Entwicklung zusammen. Also die Erwerbslosigkeit bildet ganz klar schon diese Tendenz, die da zu erkennen ist, ab. Nächstes Thema, nächster Bereich, den ich mir vorgenommen habe, weil auch der natürlich in den letzten Monaten wesentlich war in der ökonomischen und politischen Auseinandersetzung, ist die Staatsverschuldung. Wir haben hier einen Schluck trinken. Wir haben hier eine Grafik für die Staatsverschuldung seit 1991, also seit Einverleibung der DDR. Da lag die Schulden noch sozusagen, bevor die Treuhand komplett fertig war, bei etwa 600 Milliarden Euro, ist mittlerweile angestiegen auf etwas mehr als das Vierfache, also 2,5 Billionen Euro, wobei die Tendenz eben war, dass das relativ stark oder relativ linear gestiegen ist bis zur sogenannten Finanzkrise oder kurz danach, 2009, 2010 war das entsprechend hier. Und dann gab es so eine gewisse Seitwärtsbewegung bis vor Corona, sogar einen leichten Rückgang der Verschuldung. Also da wurden Schulden abgebaut in der Summe und dann einen entsprechenden Anstieg seit Corona eigentlich ziemlich massiv von ungefähr 100 Milliarden jährlich in allen Haushalten zusammen. Also das ist hier nicht nur der Bundeshaushalt, sondern alle, aber im Wesentlichen ist es der Bundeshaushalt und die sogenannten Sondervermögen, die ja letztendlich besondere Schulden sind. Doch, doch, also es sind alles, aber die Länder und die Kommunen haben im Vergleich, also haben nur einen kleineren Anteil an diesen Schulden. Das sind überwiegend werden die Schulden sozusagen beim Bund gemacht. Das ist ein Grund auch mit, warum zum Beispiel bei den Kommunen ist ja jetzt im Moment so, die sind ja sehr stark defizitär, weil sie einfach zu wenig von den Steueranteilen bekommen. Im Wesentlichen ist das der Aspekt. Und die können jetzt aber nicht einfach da sagen, wir machen mal, so wie das der Bundestag halt beschließen kann, wir erhöhen dann die Schulden an der und der Stelle um einen größeren Betrag. Deshalb knirscht es da sozusagen stärker, wenn es ein Defizit gibt. Aber in der Summe der Schulden, die die jeweiligen staatlichen Ebenen haben, ist ganz klar der Bund sozusagen der Hauptschuldner. Gut, mir ging es aber vor allen Dingen auch hier um die Gesamttendenz. Das heißt, wir haben von knapp 600 Milliarden auf 2,5 Billionen. Jetzt ist natürlich so, dass über 35 Jahre auch sozusagen es eine Inflation gab. Das heißt, der Geldwert hat sich ein bisschen verändert. Die Preise sind gestiegen, die Löhne sind im gewissen Umfang auch gestiegen, allerdings haben sie sich nicht vervierfacht, leider. Das ist schon klar. Aber insofern muss das natürlich in einer gewissen Relation gesehen werden. Und da ist die übliche Relation, die Staatsverschuldung dann wiederum ins Verhältnis zu setzen zum Bruttoinlandsprodukt. Und da gab es auch mal diese klassische Kennzahl in diesen EU-Verträgen von 60%. Das heißt, die Staatsverschuldung sollte nicht größer sein als 60% des Bruttoinlandsprodukts des jeweiligen Landes. Das ist irgendwie aber auch schon länger eigentlich unwichtig geworden oder immer weniger beachtet. Wenn wir das hier tun für die Staatsschulden Deutschlands, dann ist das gestartet von der Zahl, die wir eben gesehen hatten, den 500 Milliarden bei 40%. Das war noch verhältnismäßig in der Relation wenig, stieg dann an eben bis auf knapp 80 und ging dann sogar zurück. Das heißt, wir haben gesehen, die Schulden sind stagniert im Wesentlichen, sagen wir mal. Aber im Verhältnis, weil gleichzeitig die Ökonomie gewachsen ist, ist die Relation wieder zurückgegangen. Das heißt, es waren hier bei 60% und ich würde schon sagen, es macht Sinn, das in so ein Verhältnis zu setzen. Also nicht nur einfach die Schulden in ihrer Summe zu nehmen. Und dann wäre jetzt hier die Staatsverschuldung noch vergleichsweise sozusagen im ja, gering oder im unteren Mittelfeld. Wenn man es mit anderen Ländern vergleicht, hier sind jetzt verschiedene Länder der EU angezeigt. In Bulgarien ist die Staatsverschuldung sehr gering mit 23% zum jeweiligen Bruttoinlandsprodukt. Dann kommen verschiedene andere Länder. Deutschland 63%. Und Spanien, Frankreich, Italien zum Beispiel über 100%, Griechenland noch deutlich höher. Ich sage das, weil ja die Verschuldung jetzt sozusagen beschlossen ist, sie deutlich zu erhöhen, um weiter zu rüsten oder auch um Infrastruktur aufzubauen oder zu ersetzen überhaupt erstmal. Das ist allerdings ein bisschen fraglich, so wie das jetzt von den Beschlüssen her gestrickt ist, muss ja erstmal ein gewisser Teil vom Staatshaushalt dafür ausgegeben werden, diese Infrastruktur zu machen. Und wenn es dann darüber hinausgeht, dann darf man dafür weitere Schulden aufnehmen. So hat man jetzt ja das Grundgesetz geändert. Jetzt ist natürlich so, dass man dafür nicht nur einfach das beschließen muss, sondern es müssen natürlich auch die Leute da sein. Die Bauarbeiter und sonstigen, die dazugehören, um überhaupt solche Baumaßnahmen umzusetzen. Und ob das in der Größenordnung überhaupt machbar ist, ist natürlich fraglich. Also ob ich dann überhaupt mehr als diese 10% vom Haushalt in Anführungsstrichen schaffe, wenn ich das will, ist fraglich. Das heißt, wie sich die Verschuldung zumindest aus dem Bereich heraus entwickelt, ist nicht so ganz sicher. Was als sicher anzunehmen ist, ist, dass die Verschuldung durch die Rüstung weiter steigen wird. Und es kann dann natürlich oder gibt dann irgendwann schon auch ein ökonomisches Problem, wenn das im Verhältnis zu den anderen Daten in Anführungsstrichen zu viel wird. Wir können allerdings das auch noch mal mit weiteren Ländern vergleichen und sehen, dann auch dort ist es so. Im EU-Durchschnitt sind es 83%. Die Euro-Länder, also die innerhalb der EU, die den Euro haben, es sind ja nicht alle, sind bei 90%. Bei den USA ist 126 oder Japan hat eine Staatsverschuldung von 250% ihrer Wirtschaftsleistung. Das Land ist aber sozusagen immer noch vorhanden und ökonomisch agil. Hier geht's, oder das begründet sich hier auch darin, dass die Zinsen in Japan extrem niedrig sind, schon seit vielen Jahren. Also da kommen wir natürlich auch über die Frage der Einordnung, welche Zinszahlung, welche Last sozusagen auf dem Staatshaushalt ergibt sich daraus. Das wäre dann der nächste Punkt. Wir sehen aber auf jeden Fall, wenn wir jetzt das vergleichen, haben gesehen, Bulgarien zum Beispiel eine ganz geringe Verschuldung, die geringste in der EU, wundert einen ja erstmal vielleicht. Es ist also so historisch auch ganz klar zu belegen, dass die imperialistischen Hauptländer tendenziell immer die höchste Verschuldung haben. Einfach weil sie es können, würde ich mal sagen. Ja? Das heißt, ich habe eine Abhängigkeit, wenn ich eben kein entsprechendes Hauptland bin, dann ist die Verschuldung stärker und wirkt auch ökonomisch und politisch viel stärker, wenn sie in fremder Währung erfolgt. Also so ein Land wie Deutschland kann sich in seiner eigenen Währung verschulden und damit hat auch gewisse politische Mittel damit in der Hand oder die USA oder Japan. Aber ein abhängiges Land wie Bulgarien kann sich nur im Euro verschulden und ist damit sozusagen schon in der Währungs-, das hat einfach eine Auswirkung. Die Währungsverhältnisse sind auch Ausdruck von politischen Verhältnissen und ist dann in dieser Währung quasi abhängiger, kann mehr unter Druck gesetzt werden und bekommt einfach auch diese Kreditmittel nicht in dem Umfang. Und das andere ist natürlich wo ist man sozusagen verschuldet in politischer Hinsicht bei seiner eigenen Bourgeoisie, in Anführungsstrichen, die natürlich letztendlich in dem Staat auch die Macht hat, oder bei einer Fremden. Das macht einfach einen Unterschied. Also wenn ich in fremder Währung zurückzahlen muss und wenn ich sozusagen fremde Herren dort habe, dann habe ich nicht so diese Möglichkeit. Und das führt dazu, dass erstmal die Hauptländer die höchste Verschuldung haben, damit aber trotzdem viel besser sozusagen politisch klarkommen. Ich will damit jetzt nicht sagen, die Verschuldung, die für Deutschland da vorgesehen ist oder die beschlossen ist, ist sozusagen, wird keine Auswirkungen haben oder ist kein Problem, auch kein Problem für uns oder so. Das meine ich nicht. Aber wie gesagt, in der Relation kann man da nicht nur eine Zahl rausnehmen und sagen, das heißt jetzt hier, der Staat geht pleite. Ja. Davon würde ich jetzt so erstmal nicht ausgehen. Letztendlich aber ist die Verschuldung natürlich auch Umverteilung. Da kommen wir dann zu dem sehr unangenehmen Ding für uns, weil natürlich die Umverteilung über den Staat sozusagen dann organisiert wird. Staat nimmt die Schulden auf, muss die Zinsen bezahlen. Und letztendlich müssen die Steuerzahler, also im Wesentlichen wir, das Ganze ja, bezahlen. Das heißt, es ist eigentlich auch eine Umverteilung von verwandeltem Mehrwert oder von Profit an die Geldbesitzer. Aus Sicht der Bourgeoisie ist so eine Staatsverschuldung eine dialektische Beziehung. Das heißt, auf der einen Seite ist es natürlich eine bequeme Einkommensquelle, wenn also der Staat über die Zinsen sozusagen die Umverteilung locker organisiert an diejenigen, die dem Staat das Geld geliehen haben, was man ihnen vorher über Steuern nicht weggenommen hat, Klammer zu. Ja, so ist es ja. Man könnte ja auf dem Wege oder auf dem Wege sich das Geld beschaffen. Hier wird es über Kredit beschafft aus bestimmten Gründen. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch potenziell eine Risikoposition. Aber wenn die Verschuldung zu hoch geht, dann hat man natürlich da schon einen entsprechenden Druck. Wobei beispielsweise der Druck in den USA schon größer ist. Also die haben ja eine massive Verschuldung von 35 Billionen oder so mittlerweile, kaum, also nicht zu greifende Zahl. Das wäre dann das Beispiel, dass eben die Hauptländer die Möglichkeit haben, aber gleichzeitig ist das natürlich schon auch ein Druck, weil das auch ja Kapitalimport ganz überwiegend ist.
Das geht leider natürlich.
Ja.
Ich
Ja.
schaffe das
verwandelter Mehrwert, also der Profit geht vom Steuerzahler zur Wertgesellschaft. Also das, was ich als Lohn habe, ist ja nicht Mehrwert.
Ja, aber letztendlich indirekt erfolgt ja diese Verteilung darüber. Ich zahle die Steuern und es geht dann wieder an die Kreditgeber. Ja.
Das verstehe ich nicht ganz. Warum gibt es Verwandlung am Mehrwert?
Naja, letztendlich sind ja die Zinsen sind ja Teil vom Mehrwert. Also nach Marx jetzt, ne? Müssen nicht alle mitgehen, aber die meisten würden es tun. Ja? Das heißt, ich habe Zinsen und ich habe einen Mehrwert und der verteilt sich in der komplexen Funktion. Und am Ende landet das Geld über die Steuern bei den Gläubigern des Staates, die den Zins bekommen. So. Wie ist dieser Zinsaufwand in der Vergangenheit entwickelt? Auch hier wieder beginnen wir 1991, also da, wo die Kurve der Staatsverschuldung auch begonnen hat. Da waren das etwa 20 Milliarden, was der deutsche Staat auf seinen ganzen Ebenen an Zinsen bezahlt hat. Es stieg dann an durch auch den Anstieg der Staatsverschuldung. Dann blieb es relativ konstant. Da begann schon auch diese Entwicklung der geringen Zinsen, bis hin dann ja dazu, dass wir in den letzten 10 Jahren gab es ja dann lange Phasen, wo teilweise sogar Minuszinsen bestanden. Und das hat dazu geführt, dass die Zahlung des Staates, also die Last aus den Zinsen, bis 2021 fast auf Null gegangen ist. Das ist also so, der Staat finanziert sich überwiegend auf 10 Jahre. Wenn jetzt so eine neue Staatsanleihe rausgegeben wird, dann hat die immer den aktuellen Zins, der also gerade sozusagen am Markt gültig ist. Wenn also jetzt die Zinsen 0% sind, dann dauert das, bis also die ganzen sozusagen alten Anleihen mit höheren Zinsen fällig geworden sind. Die neuen werden rausgegeben mit 0 und so. Und diese Situation war dann über 10 Jahre, sodass diese ganze damit verbundene Eurokrise ja auch die Zinslast runtergebracht hat, bis eben fast auf Null im Jahre 2021. Und seitdem eben haben wir einen starken Anstieg der Verschuldung und daraus auch unten Anstieg der Zinsen und daraus jetzt wieder einen massiven Anstieg der Zinslast des Staates, der natürlich von uns zu tragen ist im Wesentlichen. Deswegen spreche ich darüber, sonst wäre es ja eigentlich egal, ja. Das Problem ist ja, dass sie das Geld von uns haben wollen. Und in der Prognose von dem, was jetzt schon zu erwarten ist oder teilweise beschlossen ist, würden wir hier auf deutlich größere Beträge jetzt kommen. Das ist jetzt hier, das ist immer noch bei knapp unter 40 Milliarden. Da haben sie auch noch so einen Buchungstrick jetzt gemacht. Letztes Jahr ist egal für unsere Betrachtung. Aber wir werden jetzt in den nächsten Jahren ganz klar einen Anstieg haben. Und da ist natürlich völlig unklar oder noch nicht festgelegt, wie der bezahlt werden soll. Parallel dazu, wir haben ja immer auf der einen Seite eben diese Zinszahlung und die anderen Dinge des Staatshaushaltes, haben wir natürlich auch die Steuereinnahmen. Also wie ist das, soll das finanziert werden? Da habe ich jetzt leider nur eine Grafik gefunden, die 2000 beginnt. Da waren es etwa 400 Milliarden. Wenn wir uns erinnern, damals waren die Zinsen 40 Milliarden. Das heißt, 10% von allen Steuereinnahmen waren damals für Zinsen verwendet. Das ist ja auch schon eine ganze Menge. Und da kommen wir aller Voraussicht nach auch bald wieder hin, wenn wir das hier so sehen. Wir sind jetzt im Moment bei etwa 900 Milliarden. Also die Steuereinnahmen, alle Steuern, Bundessteuern, Landessteuern, was es gibt, Einkommensteuer, Umsatzsteuer und so weiter, alles zusammen macht etwa 900 Milliarden aus im Moment. Das ist doppelt so viel wie vor 25 Jahren. Weil natürlich, also hat eben dann auch zu tun mit der Steigerung von Einkommen und der Steigerung von Preisen und so weiter. Wenn man das Ganze verteilt, es ist nicht möglich, das hundertprozentig zu machen, aber ungefähr zuordnen kann man das schon. Also bei der Einkommensteuer, bei der Lohnsteuer, der Umsatzsteuer ist schon klar, dass zahlt natürlich die Arbeiterklasse, das zahlt die Masse. Nur wenige Dinge kommen sozusagen aus den Gewinnsteuern. Dann kommt man etwa auf 2 Drittel dessen, was an Steuereinnahmen besteht, was durch die Arbeiterklasse geleistet wird, und 1 Drittel durch die Bourgeoisie oder Kleinbourgeoisie, also in Form von Gewinnsteuern. Ganz exakt ist das, wie gesagt, nicht zu machen. Und es ist, in den letzten Jahren ist der Anteil der sozusagen Gewinnsteuern etwas angestiegen. Das wird jetzt wahrscheinlich sich wieder umkehren, aber sodass also, wie gesagt, 2 Drittel bis 70% von den Steuern von der Arbeiterklasse kommen. Das heißt, wenn man irgendwie gesagt wird, irgendwas soll über den Staat finanziert werden, ist damit natürlich auch immer klar, dass das dann schon mal überwiegend sowieso wieder von uns bezahlt werden muss. Also es ist ja, man kommt sozusagen aus dieser Funktion da am Ende nicht raus. Und das wird für die Zinsen jetzt auch ein zunehmendes Thema werden. So, das lassen wir weg, weil wir jetzt schon ganz schön in der Zeit sind. Ich komme dann weiter zu der Industrieentwicklung nochmal und dabei auch zu dem Verhältnis von des sogenannten Großkonzernen oder Monopolen, wie Lenin es beschrieben hat, und in Nicht-Monopolen im sogenannten Mittelstand. Ich hatte schon erwähnt, in verschiedenen Funktionen wird deutlich der industrielle Rückgang, hier ist er nochmal beschrieben, beginnt insbesondere 20, ja, wir hatten gesagt, 2017 war so der Punkt, von dem abging es ökonomisch stagnierend. Es gab einen leichten Rückgang in der industriellen Produktion seit 2017, 18 bis zu Corona. Danach, klar, dann gab es, das ist wie gesagt hier diese Corona-Delle. Danach gab es dann einen entsprechenden Anstieg. Aber seit 2022, also auch seit 3 Jahren, jetzt einen klaren industriellen Rückgang von jeweils einigen Prozent pro Jahr. Das ist also aus meiner Sicht nicht zu bestreiten und es zeigt sich eben an diesen Kennzahlen, es zeigt sich am Bruttoinlandsprodukt, es zeigt sich an der Erwerbslosigkeit. Überall ist das erkennbar. Und dabei wird ja jetzt schon auch oftmals so ein Eindruck vermittelt, als wären quasi auf einmal alles total kaputt sei und es überhaupt keine Industrie mehr gäbe demnächst. Das ist natürlich auch unrichtig. Ja? Das wäre sozusagen die Kehrseite. Also es ist ganz klar, industrieller Rückgang ist im Moment vorhanden und ist nicht zu bestreiten. Aber im Inland, ne, darüber reden wir ja hier erstmal. Aber wenn man zum Beispiel die Chemieindustrie, ne, wir haben also die drei großen industriellen Bereiche, Chemie, Kfz. Kfz wird immer als erstes genannt. Chemie ist immer so ein bisschen vergessen, obwohl es auch wirklich groß ist in Deutschland. Und der Maschinenbau. Chemie ist auch, ne, darf man jetzt nicht so an Chemieunterricht alleine nur denken, wenn irgendwie ein paar einfache Dinge gemacht wurden. Chemie ist überall erforderlich. Für jede Produktion brauchst du Chemie. Chemie ist die Mutter der Industrie in technischer Hinsicht. Und insofern hat Deutschland da schon immer eine starke Position. Und die hat sie auch immer noch. Also die Chemieindustrie ist rückläufig, insbesondere auch durch die hohen Energiepreise und so weiter im Inland rückläufig. Aber auch im Jahre 23, das waren die letzten Daten, die ich bekommen habe, war aber das Jahr, wo die Energiepreise wirklich massiv hoch waren. Trotzdem die deutsche Chemie- und Pharmaindustrie immer noch der größte Exporteur weltweit. Der Abstand ist geringer, aber der Platz 1 ist noch da gewesen. So, also von daher rückläufig, ja, krisenhafte Entwicklung in einigen Bereichen, keine Frage, ist vorhanden, aber es ist nicht so, dass es sozusagen nichts mehr ist. Das ist einfach, ne, die Relation, das ist das, was ich hier sagen möchte. Gleichzeitig ist klar erkennbar, dass es, die Folie ist wahrscheinlich ein bisschen schlecht zu lesen, ich lese mal vor. Links haben wir hier die Sachanlageinvestitionen, also die Investitionen der Chemie- und Pharmaindustrie im Ausland in Milliarden. Das waren, ja, 1991 beginnt es hier, waren es 4 Milliarden, mittlerweile im letzten Jahr 12 Milliarden an Investitionen im Ausland. Und man sieht auch hier parallel sozusagen zu der industriellen Entwicklung im Inland diesen starken Anstieg. Der ist also auch ganz eindeutig, die Teile der Welt, wo diese Investitionen stattfinden, sind zunächst hauptsächlich Asien, 36%, andere europäische Länder, 24%, Nordamerika, 35%. Also es verteilt sich auf Westeuropa, Asien und Nordamerika relativ gleichmäßig. Aber diese Industrie und diese Monopole haben ja nach wie vor hier ihre Zentrale, ihre Basis und sind auch weiter mit dem deutschen Imperialismus Teil davon, sind damit verbunden. Sie investieren, wie gesagt, jetzt mehr im Ausland, als das in den Vergangenheit der Fall war. Kommen wir zur Automobilindustrie. Auch da ist es unstrittig, dass es eine rückläufige Tendenz gibt, insbesondere bei dem größten Automonopol VW, aber insbesondere auch bei den Angriffen auf die Kollegen bei VW wurde ja auch der Eindruck gemacht, also es ist überhaupt nichts mehr, es ist alles kaputt, VW macht Verluste und sonst was. So ist es auch nicht. Krisenhaft ist die Entwicklung, aber die deutschen Konzerne haben weiterhin einen Anteil von 17%. Also 17% aller Autos werden von deutschen Automonopolen verkauft. 30% dieser Autos werden im Inland produziert oder andersherum, wenn man es umrechnet, werden 5% aller Autos auf der Welt werden immer noch in Deutschland produziert. Da kann man jetzt sagen, das war mal mehr, ja. Man kann aber auch sagen, das ist eigentlich für so ein kleines Land ganz schön viel. Also es ist auf jeden Fall eben noch vorhanden. VW verkauft weniger als vor Corona, 17%, also in den letzten 5 Jahren. Reden jetzt von der Stückzahl erstmal. Aber es sind immer noch 9 Millionen Pkw, die sie verkaufen und wovon, wie gesagt, ein Großteil oder ein nennenswerter Teil im Inland produziert wird. Und sie verkaufen diese Autos mit deutlich mehr Umsatz. Das heißt, das einzelne Auto ist deutlich teurer geworden. Sie haben also 17% weniger Stück, aber mehr Umsatz in Euro. Beispielsweise ist der Rückgang von anderen, es gibt ja zum Beispiel diese Gruppe Stellantis, ist so ein Fantasiename, glaube ich, dahinter verbergen sich die Fiat, Chrysler, Citroën, Opel und Peugeot. Die sind sozusagen alle zusammen, parken ja alle deutlich kleiner als VW. Die kleineren europäischen Hersteller sind sozusagen zusammengepackt worden in dieser Gruppe Stellantis. Renault ist noch extra und die haben in der gleichen Zeit Verluste von 30 bis 40%, also deutlich mehr, als das bei VW im Moment gesagt wird. Also auch da, ich erwähne es, weil uns damit ja sozusagen eine Entwicklung dargestellt wird oder Verhältnisse, die uns auch natürlich einschwören sollen auf bestimmte Dinge, die anstehen und dabei die Gefahr besteht, die Relationen zu verlieren. Deswegen erwähne ich das, wie gesagt, nicht um die Krise zu bestreiten, sondern um sie einzuordnen. Das Ganze führt auch im 2024 dazu, dass VW 19 Milliarden Gewinn gemacht hat. BMW 11 und Daimler 10, also die deutschen Autokonzerne haben bisher immer noch letztendlich ihren Profit realisiert. 40 Milliarden ist ja jetzt nach wie vor eine Hausnummer. Genauso geht es den DAX-Konzernen, also die 40, es gibt ja, was auch immer so beachtet wird, die Aktien im deutschen Aktienindex, 40 Stück, 40 Monopole. Wenn man die zusammennimmt, war es im Jahr 2024, haben sie den Umsatz leicht erhöht, 0,3%. Dabei in Europa den Umsatz gesteigert, also alle 40 jetzt zusammen mit den ganz verschiedenen Branchen, was sie tun, in Europa gesteigert, in Asien verloren, 8%. Der Gewinn ist um 4% gestiegen. Die Telekom hat den höchsten Gewinn mit 26 Milliarden. Läuft irgendwie auch so ein bisschen unter Radarschirm. Also ich habe es jedenfalls nicht so im Ersten gesehen, dass jetzt ausgerechnet die Telekom der profitabelste Konzern in Deutschland ist. Aber es ist so. Und dahinter ist schon auf Platz 2 VW. 19 Milliarden, ich sagte es schon. Personalkosten sind 50. Also man kann das mal so ins Verhältnis setzen. 19 Millionen Gewinn bei 50 Milliarden Personalkosten. Dafür ist das, was die da abgezogen haben, also ökonomisch ist es eigentlich so nicht zu rechtfertigen. Das heißt, es ist ganz klar, würde ich sagen, politisch motiviert. Ganz eindeutig. Man versucht jetzt halt mal darauf den Angriff zu setzen, weil man natürlich auch eine Erwartung hat, wie es weitergeht. Aber man kann es ja auch jetzt einfach mal versuchen. So, das wäre das, was ich da sehen würde bei diesen Vorgängen bei VW. Und die Anzahl der Arbeitsplätze bei diesen 40 DAX-Konzernen hat sich um 0,5% erhöht. Das heißt, die Hälfte hat zwar abgebaut, aber einige haben auch weiterhin aufgebaut, haben also entsprechend ja, haben Aufträge, haben sozusagen zu tun. Das Ganze ergibt eine Gesamtentwicklung, die Unternehmens- und Vermögenseinkommen sind rückläufig. Das würde jetzt zu dem, was ich gerade zu den DAX-Konzernen gesagt habe, sich widersprechen. Ich löse es aber gleich auf. Also insgesamt leicht rückläufig, Unternehmens- und Vermögenseinkommen. Die Investitionen im Inland stagnieren bzw. sind rückläufig. Die Gesamttendenz ist dabei, dass eben zwischen den Monopolen oder Großkonzernen auf der einen Seite und dem sogenannten Mittelstand, also den kleineren, die Differenz sozusagen stärker auseinandergeht, dass die beiden Teile des Kapitals, der Bourgeoisie, in ihrer Situation sich sozusagen stärker verändern, als das in früherer Zeit der Fall war. Natürlich sind immer die Monopole, die Großkonzerne, die Stärkeren in dieser Entwicklung, aber wie gesagt, die Differenz war doch in den früheren Jahren oftmals etwas kleiner. Das heißt, die Kapitalseite differiert stärker oder ist stärker differenziert nach der Größe und nach ihrem Inlandsanteil in ihren Aktivitäten. Kommen wir zum letzten Abschnitt. Das Auslandsvermögen, also jetzt kommen wir zum Kapitalexport, insbesondere auch nochmal zu der Betrachtung Deutschland-USA und umgekehrt. Wir haben hier eine Grafik, die wahrscheinlich auch leider etwas schwer zu erkennen ist. Das Rote sind hier, oder das Grüne sind die Auslandsforderungen oder das Auslandsvermögen des deutschen Kapitals, der deutschen Bourgeoisie, also das gesamte Auslandsvermögen, sei es jetzt Forderungen aus Schulden, sei es Fabriken, die sie besitzen, sonstige Firmenanteile, was auch immer, alles, was an Kapital von Deutschland ins Ausland geht und angelegt wird. Und auf der anderen Seite das Rote hier sozusagen die Auslandsverbindlichkeiten, das ist dann das Gegenteil, also das, was von ausländischen Kapitalisten im Inland angelegt wird. Und es zeigt sich, die Grafik beginnt hier bei Jahre 2000, dass das Ganze so relativ vor sich hingeht. Aber gerade nach der sogenannten Finanzkrise 2009 sich ein stetiger Anstieg ergibt und auch die letzten Jahre immer sich fortgesetzt hat, dass sozusagen der Überschuss, dass wesentlich mehr deutsches Kapital im Ausland angelegt war als umgekehrt. Wenn man das Ganze in einer anderen Form nochmal darstellt, das heißt den Saldo seit 2004, Saldo heißt also die Vermögenswerte und die Schulden und gegeneinander, dann ergibt sich eben hier dieser entsprechende Anstieg über die Zeit bis ins letzte Jahr mit 3,5 Billionen Überschuss. Das ist, wie ich es gestern in der FAZ gelesen habe, sowieso das größte Auslandsvermögen weltweit. Also es gibt kein Land, wo das mehr Auslandsvermögen sozusagen oder wo die Kapitalisten mehr Auslandsvermögen besitzen als Deutschland.
Nur eine Verständnis zwei.
Ja.
Kannst du den Begriff Auslandsvermögen nochmal etwas aufschlüsseln?
Ja, das ist Kapital, was eben vom Inland ins Ausland,
Egal in welcher Form.
genau, egal in welcher Form. Das kann also sein, dass man so ein Kreditgeber für die amerikanische Staatsschuld ist. Das kann sein, dass eine Fabrik in China errichtet wird. Das kann sein, dass man eine Firma in Italien kauft, weil man die Fluglinie haben will und, und. Alles, was da passiert. Es resultiert auch, es gibt ja trotz allem immer noch einen großen, hatte ich jetzt nicht explizit hier drin, einen großen Warenüberschuss. Also es wird mehr exportiert als importiert. Allein schon, weil das, was die deutsche Industrie immer noch macht, natürlich im Inland gar nicht verwendet werden kann. Also keiner braucht so viele Autos zum Beispiel. Das heißt, der Warenexport ist immer noch höher als der Import und es führt letztendlich zu einem, auch zu einem Geldüberschuss. Und so hängt dieser Kapitalexport als Folge sozusagen des Warenexports zusammen. Und der Kapitalexport bekommt hier natürlich besondere Bedeutung. In dieser Position hat sich also das deutsche Kapital massiv gesteigert und massiv sozusagen nach vorne gebracht. Und das Ganze bringe ich gerne immer wieder, weil die eine Hälfte glaubt es nicht, die andere hat es morgen vergessen. Der Kapitalbestand der Direktinvestitionen zwischen USA und Deutschland geht immer seit Jahrzehnten klar zugunsten Deutschlands aus, ne? Wir haben hier 200 Milliarden im Jahr 2004, in dem Fall US-Dollar. Das Schwarze ist hier nicht die USA, sondern das ist der Kapitalexport aus Deutschland, der Bestand an Kapitalexport aus Deutschland in die USA, steht bei 450 Milliarden mittlerweile. Und das Grüne hier ist das Kapital, das amerikanische Kapital in Deutschland, ist etwa ein Drittel. Und das sind Zahlen der Bundesbank und sonstige Quellen, also alles sozusagen bürgerliche. Und wie gesagt, die Hälfte glaubt es nicht, die andere hat es morgen vergessen, aber ich werde nicht müde. So, wir kommen zur Zusammenfassung. Unser Hauptfeind hat Abstiegsgefahr, insbesondere in der Chemieindustrie und beim Kfz. Die Arbeitslosigkeit steigt an in der Industrie, teilweise auch im Bau. Deutschland ist weiterhin die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt und der Export von Waren und Kapital geht massiv weiter. Die Energieabhängigkeit und die Energieversorgung ist nach wie vor. Da habe ich jetzt nicht ausdrücklich was in dem Vortrag drin gehabt, aber muss man hinzuziehen, bleibt auf jeden Fall ein massives Hindernis. Ist schon ein Thema für Sie. Und die Abhängigkeit und Verbindung zu China ist unverändert, sozusagen in ihrer Dialektik. Zum einen ist es eine Stütze der Entwicklung, zum anderen ist es natürlich auch immer wieder ja, ein gewisses Risiko, sagen wir es mal so. Und der Widerspruch zwischen der unterschiedlichen Entwicklung zwischen den Monopolen oder Großkonzernen und den Nicht-Monopolen oder Mittelstand wird also stärker. So, und dann kommen wir natürlich neben der Feststellung, dass der Krieg nicht von den Waffen kommt, zu der Frage, sein letzter Retter, so ist ja der Titel. Ne? Das heißt, wie ist jetzt die ökonomische Lage einzuordnen für die Fragestellung des drohenden Faschismus, was ja letztendlich das Motto der Konferenz darstellt? Also die Frage, die man dann stellen müsste oder die wir diskutieren können, hat der Grad der allgemeinen Krise die Zerrüttung der Wirtschaft hat sie ein solches Ausmaß angenommen, dass sie nur noch gewaltsam durch offene Diktatur und Krieg gelöst werden kann. Das wäre ja die Frage, die wir hätten. Und da wäre meine These, und darüber können wir dann gerne streiten, dass dieser letzte Ausweg im Moment aus der ökonomischen Sicht, das ist ja sozusagen mein Aspekt, den ich hier reinbringen will, alle anderen Aspekte sind genauso, also ne, es ist ja nur dieser Teil, aber das wäre dann noch nicht absolut zwingend, weil eben die Möglichkeiten bestehen, gerade für die Monopolkonzerne im Ausland Dinge sozusagen auszugleichen durch Kapitalexport, die im Inland so nicht mehr funktionieren. Aber die Verschärfung der Konkurrenz und die Widersprüche mit den USA, mit China und auch innerhalb der EU, auch darauf insbesondere mit Frankreich, ist ja der Widerspruch immer wieder stark. Bin ich jetzt nicht näher eingegangen. Die Verschärfung ist auch objektiv und offensichtlich. So, das wäre so ein bisschen mein Einstieg mit einigen Aspekten. Vermutlich nicht alles vollständig für alle beantwortet. Wir haben ja dann gerne aber noch Zeit in der Diskussion auch Fragen zu stellen. Und wie gesagt, über diese letztendlichen Thesen zu sprechen. Ja, das wäre es erstmal von meiner Seite.